Kasernen. Dort wachsen unterm Schlips Gefreiten Knöpfe und unsichtbare Helme trägt man dort. Gesichter hat man dort, doch keine Köpfe. Und wer zu Bett geht, pflanzt sich auch schon fort. Wenn dort ein Vorgesetzter etwas will und es ist sein Beruf, etwas zu wollen, steht der Verstand erst stramm und zweitens still. Die Augen rechts und mit dem Rückgrat rollen. Die Kinder kommen dort mit kleinen Sporen und mit gezogenem Scheitel auf die Welt. Dort wird man nicht als Zieh wie List geboren. Dort wird befördert, wer die Schnauze hält. Kennst du das Land? Es könnte glücklich sein, es könnte glücklich sein und glücklich machen. Dort gibt es Äckerkohle, Stahl und Stein und Fleiß und Kraft und andere schöne Sachen.
Selbst so, Platz 1, Platz 2.
Geist und Güte gibt's dort dann und wann. Und wahres Heldentum, doch nicht bei vielen. Dort steckt ein Kind in jedem zweiten Mann. Das will mit Bleisoldaten spielen. Doch greift die Freiheit nicht, dort bleibt sie grün. Was man auch baut, es werden stets Kasernen. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen.
So, es wird gelacht hier. Wunderbar.
Okay, das war ein Stück von Kästner, gesungen von...
Will Elfes.
Okay. Ja, hier ist die One Pussy Show am Mittwoch, wie jeden Mittwoch von 12 bis 1. Und wir haben Gäste, und zwar Felicia Herrschaft und...
Katja Hebig.
Wunderbar. Felicia ist sozusagen die Mitverantwortliche heute. Wir sind hier gleichberechtigt in der One Pussy Show. Und es geht heute um Kunst, Fotografie, Ausstellungseröffnung, Ensemble Modern, Musik und so weiter. Und deswegen fangen wir gleich mal an. Gut. Felicia, du hast endlich das Wort.
Danke, Anja. Vielleicht willst du erst noch ein Stück Musik auflegen.
Warum denn?
Aber nein, natürlich.
Musik.
Ja, das stimmt natürlich. Also es geht um eine Ausstellungseröffnung, und zwar wurde am Montag in der Schirn, in der Kunsthalle Schirn, Barbara Klemm Fotografien von 68 bis 98, unsere Jahre, eröffnet. Katja Hilbig ist nun im Studio und sie ist Assistentin von Helmut Seemann in der Schirn und hat sozusagen in irgendeiner Art und Weise auch mitentschieden vor, ich glaube vor einem Jahr wurde diese Ausstellung ja in Berlin konzipiert, aus Anlass des 60. Geburtstags von Barbara Klemm, die seit 1959 bei der FAZ als Fotografin arbeitet. Und diese Bilder haben tatsächlich eine bestimmte Beziehung möglicherweise zu uns, obwohl wir...
Ich
bin 68 geboren.
Und sagt doch unsere Eltern.
Naja, okay.
Vielleicht uns auch.
Auch
auf alle.
Auf uns. Also uns vielleicht dann eher ab dem Zeitpunkt der Wende. Sie
Pubertät.
Hat auf jeden Fall in dem Ausstellungskatalog, der zur Ausstellung erschienen ist, so eine Chronologie. In jedem Zeitabschnitt gibt es eine Chronologie. Einmal gibt es den Abschnitt Politik als Beruf, dann noch die Dinge des Lebens, dann Wende, Vorwende, Wende, Nachwende. Und Augenblicke, ja, und eben die Dinge des Lebens.
Darin Standort Deutschland gibt es auch.
Standort Deutschland, ja. Da sind eben die bestimmten, ja, Abschnitte Deutschlands repräsentiert, die Politiker und die Phase der Politik als Beruf, das ist eigentlich genau dieser Punkt, der für mich prägnantesten eigentlich auch das FAZ-Bild geprägt hat, wo mir eigentlich nie so klar ist, inwiefern hat sie als Fotografin wirklich einen anderen Blick auf die Politiker geworfen. Diese Köpfe der Politiker aus dieser Zeit ab 68 erscheinen tatsächlich, also bis 98 sogar, erscheinen tatsächlich immer in einer direkten Aufnahme mit einem Blick, der sehr oft die Autorität als auch die Brutalität dieser Politiker herausschält. Ich glaube, das war bestimmt nicht immer mit der FAZ konform. Zumindest ist es aus dem Vorwort von Christoph Stölzel auch herauszulesen. Viele Bilder wurden nie direkt veröffentlicht.
Also die Barbara Klemm hat in der Vorbereitung dieser Ausstellung auch gestern in der Pressekonferenz gesagt, sie hat sich oft durchgesetzt. Und sie hat 68 als erste Frau in der FAZ angefangen zu arbeiten, war selbst jung und hatte natürlich einen sehr jungen weiblichen Blick auf die Dinge, der vielleicht in unseren Augen nicht immer mit der FAZ konform ging. Aber ihre Bilder haben sich auch in der FAZ eben einfach bewährt durch die außergewöhnliche Aufnahme, durch den Moment, den sie dort erfasst hat. Und die Qualität des Bildes, des festgehaltenen Moments, ist das, was sich in ihren Arbeiten bewährt hat. Und damit hat die FAZ auch nicht darauf verzichtet. Aber ich denke, da wird es den einen oder anderen Konflikt bestimmt gegeben haben oder die eine oder andere Diskussion.
Ich fand, sie war ja sehr, also nach den Fotos beurteilen, sehr mutig. Sie ist ja dann irgendwie wirklich nach vorne hingegangen und wirklich direkt dran und hat sich das geholt, was sie will, ja. Und da gehört auch Durchsetzungsvermögen dazu und wirklich der Wille nach einem ganz bestimmten Foto, das sie im Kopf hat, beziehungsweise die Situation, die sie erahnt hat, die dann vielleicht wirklich eingetroffen ist. Deswegen waren die Fotos auch teilweise so merkwürdig witzig, ja. und aus Perspektiven fotografiert, wo dann was Neues entstanden ist, aus diesem Zusammentreffen von Zufälligkeiten, ja. Und was ich auch fand, ist, dass die Leute sich irgendwie auf den Fotos auch fast nie beobachtet gefühlt haben. Die waren richtig natürlich und normal. Wie so ein Schnappschuss, als ob sie da unerkannt dazwischen eine Menge und dann die Kamera geladen und dann zack, ja, die Kamera
sie ist auch kein
aus dem
Voyeur.
Rücken. Nee, überhaupt
also
nicht.
Sie wird nie indiskret mit ihren Bildern,
finde ne?
ich. Und das macht die Freude aus. Und ich finde, also da, ich finde schon, das ist was, wir kommen nun alle aus, sind um die 68 geboren, nehme ich mal an. dass das schon was mit unserer Generation zu tun hat, weil ich es fantastisch finde, wie sie als Frau, ohne da jetzt ein Frauenbewegungsthema draus machen zu müssen, einfach ihr Ding gemacht hat. Sie stand da, hat sich, also dieses Bild von der Startbahn West, die Polizisten und die Demonstranten stehen sich gegenüber. Barbara Klemm schwebt über der Mitte des Bildes, über dem Graben. Und sie hat zu dem Bild erzählt, die Demonstranten haben ihr zugerufen, du musst dich entscheiden, wo du hin willst.
Ich glaube, die hat zu ihr gesagt, sie muss sich entscheiden, weil die Demonstranten wollten sie auf ihre Seite ziehen und sie ist dann auf einen VW-Bus gegangen, hat sich da draufgestellt und von dort aus diesen Graben zwischen Demonstranten und Polizei fotografiert, also aufnehmen können, diese Distanz. Aber ich glaube nicht, dass sie nur als Frau sich durchsetzen konnte in diesen in Bezug darauf, dass sie Momentaufnahmen auch gerade aus dem politischen Zeitgeschehen so direkt aufnehmen konnte, sondern das liegt wohl auch daran, dass sie bei der FAZ arbeitet und dadurch natürlich
Freischein hier
klar. Länger zum Teil bestimmt im Parlament oder irgendwo bleiben durfte, um dann die Verlierer und Sieger in einer ganz besonderen Intimität aufnehmen zu können.
Die haben es auch geschmeichelt gefühlt teilweise, ja. Denke ich mir. Ja,
also ich denke,
die wichtige Fotografin, wichtige Zeitung.
Ja, und wenn sie dann auch noch schöne Aufnahmen liefert, wenn sie dann gute Aufnahmen liefert und im Prinzip immer wieder den Moment in einer außergewöhnlichen Sichtweise festhält, dann öffnet dir das langfristig die Türen. Dann darfst du eben mal Helmut Kohl nach 10 Jahren bitteln und betteln an seinem Schreibtisch fotografieren.
Ja, tolles
also, das
Foto.
Das hat sonst, glaube ich,
mit dem schwarzen Buch.
Ja, das hat sonst, glaube ich, kein Fotograf geschafft.
Wir haben es gesehen.
Ja, wird dieses Foto denn jetzt noch herangezogen? Also kann man mit diesem Foto von 1995 sagen, dazu hat sie ja auch etwas erzählt, wo Kohl am Schreibtisch sitzt mit seinem schwarzen Notizblock, seine Sekretärin und zwei Mitarbeiter sitzen sehr dicht neben ihm. Keine Akte hätte da ungesehen an irgendjemand vorbeigehen können. Wird dieses Foto denn für irgendetwas jetzt genutzt?
Na, das ist damals veröffentlicht worden. Also das war ein Auftrag. Das wollte ich, wenn ich das kurz einfügen darf, eigentlich auch noch sagen. Das ist eben das Spannende an der Arbeit. Im Gegensatz zu schreibenden Journalisten muss sie als Fotografin immer ein Ergebnis mitbringen. Sie kann nicht nochmal anrufen und sich Informationen nachträglich hören, holen. Ja. Oder kann auch nicht nachträglich nochmal ein Bild machen, sondern das Ereignis muss in dieser Sekunde
gut festgehalten sein
oder es wird nichts. Ja. Also du hast nur diese eine Chance.
Unwiederbringbar.
Ja, und das Kohl-Bild, es war mal in der Zeitung, das war eine Sensation. Man durfte auf einmal hinter die Kulissen gucken. Und natürlich wird das vielleicht jetzt in der aktuellen Diskussion, weiß ich nicht, aber ich denke, das wird immer mal wieder auftauchen. Und die Diskussion um unseren alten Bundeskanzler, die wird auch weitergehen. Und da wird man bestimmt sich immer mal wieder an das Bild erinnern.
Auf alle Fälle. Ja. Ich meine, die hat ja auch nicht nur Politiker und reiche Leute fotografiert, hat ja sich ja auch eher so sozialen Themen dann auch angenommen. Hat sie das in ihrer Freizeit gemacht oder auch war das auch für die FAZ?
Also alle 250 Bilder der Ausstellung sind in der FAZ erschienen.
Ah ja, also es sind auch wirklich erschienen. Es war jetzt nicht Ausschuss, sondern es sind auch...
Nein, sind alle gedruckt.
Ja, da sieht man eigentlich die FAZ, das erwartet man ja eigentlich nicht, wenn man nicht regelmäßig FAZ-Leser ist, dass tatsächlich auch solche gewollten Bilder wie Deutschland als Einwanderungsland dort gezeigt werden. Und ich glaube, die Fotografen der FAZ schaffen doch auch noch einen anderen Eindruck neben dem sehr konservativen Anstrich der Zeitung.
Auf alle Fälle sind die Fotos vom künstlerischen Wert her, finde ich, schön anzusehen. Und außerdem die Leute, die haben alle ihre Ehre behalten. Also die sind alle irgendwie wichtig. Also ich meine, jeder in einem Foto, ich meine, sei er noch so arm, hat, ich finde, das ist auch die Kunst von einem guten Fotografen, dass er den Leuten wirklich ihre Welt behält und die nicht schlecht macht, ja, sondern das irgendwie interessant aussieht und erhaltenswert, jetzt blöd gesagt, aber so, das ist ein Individuum und der hat auch ein Recht zu leben und so zu leben. Und das ist zwar schade jetzt, aber immerhin, ich weiß nicht, da hatte
der Grund für die Ausstellung ist ja auch, weil einfach ihre Bilder, die sprechen, die erzählen Geschichten. Man sieht sie einmal, man sieht sie zweimal und es kommt immer wieder, man entdeckt Details, die man beim ersten Mal gar nicht gesehen hat. Also sie bestehen ja über den Moment hinaus. Sie sind nicht nur tagesaktuell, also einmal produziert, dann ist die Zeitung schon im Mülleimer, sondern sie sind auch heute noch
frisch.
Manchmal lächeln sie, manchmal stimmen sie einen nachdenklich, aber sie haben eine absolute Tiefe auch und ja, können bestehen.
Ja, auf alle Fälle.
Also vielleicht.
Man muss dazu sagen, sie sind alle in Schwarz-Weiß.
Ja, und hier klingelt, glaube ich, nicht das Telefon. Das ist
draußen. Nein, das ist draußen.
Okay. Vielleicht also, ist es ja die Barbara, die uns versucht anzurufen.
Das kann sein.
Ja.
Warte mal, ich gehe mal gucken.
Ja.
Wir können ein Musikstück kurz spielen.
Genau. Ja. Also dann können wir vielleicht noch darauf eingehen, dass ihr Vater Fritz Klemm war, ein Meister, eben ein der Schwarz-Weiß-Komposition, also ein Maler. Und man vermutet das Christoph Stölzel in seinem Aufsatz, dass die Art und Weise, wie seine Tochter Barbara Klemm in die Dunkelkammer gerade ging, um Schwarz-Weiß-Fotos herzustellen, dass das tatsächlich eine Art war, auch eine Form von Malerei eigentlich zu
Ja, also sie ist betreiben. Selbstverständlich mit der Kunst groß geworden. Ja. Durch den eigenen Vater, durch das Umfeld der Familie. Kunst ist für sie ja von klein auf Bestandteil des Lebens gewesen.
Soll ich jetzt ein Lied machen? Genau, und dann wir versuchen jetzt zu schauen, ob wir Barbara Klemm erreichen oder ob sie versucht, uns zu erreichen.
Gut, und dann mache ich jetzt ein Stück von einer Frauenband, einer Deutsch.
Ja.
Aha.
Kommt.
Schlafen, nicht mehr essen und Schuld daran bist du. Wenn du da bist, sind die Nächte viel zu kurz. Bist du nicht da, sind sie zu leer. Bekommt nur diese selig blöde Grinsen her. Ich erkenne mich nicht mehr. Wie seh ich aus? Sag, wie seh ich aus?
geht's weiter in der One Pussy Show am Mittwoch. Und wir reden jetzt weiter über die Ausstellung der Schirren und vor allem über den Abend
heute,
diesen schönen Abend in der Schirren. Was passiert da, Felicia?
Ja, beziehungsweise Katja kann dazu wahrscheinlich noch mehr sagen. Heute Abend wird auch noch eine Klangausstellung in der Schirren Kunsthalle eröffnet. Welt erzeugt Klang, 20 Jahre Ensemble modern. Dazu, ja, wie läuft denn dieser Abend ab?
Naja, also zuerst mal zu der Installation. Das Ensemble hat 20-jähriges Jubiläum oder feiert heute seinen 20. Geburtstag. Das feiern sie mit einer Klanginstallation in der Schirren. Sie sind bei uns zu Gast. Also das ist natürlich keine klassische Ausstellung, wie man sie für die Schirren gewohnt ist, sondern es wird ein Bühnenbild zu sehen sein von einem Stück, das damals von Heiner Goebbels Regie geführt, im Bockenheimer Depot aufgeführt wurde, Schwarz auf Weiß. Man hört eine Collage von Stücken, die das Ensemble in den letzten 20 Jahren aufgeführt hat. Uns allen ist wahrscheinlich in Erinnerung die berühmte Aufnahme mit Frank Zappa. Das hört man alles. Man wird sehen eine Projektion von Dias, auch aus der jungen Geschichte dieses berühmten internationalen Ensembles. Und heute Abend treffen sich beide Veranstaltungen, nämlich Welt erzeugt Klang und die Ausstellung von Barbara Klemm, in dem das Ensemble in der Ausstellung von der Barbara Klemm ein Konzert gibt, beziehungsweise eine offene Probe. Und da wird es die Drei-Groschen-Oper geben. Da wird es mit Temperament durch die Bilder gehen. Sona MacDonald und Max Rabe singen. Das Ensemble spielt. Wir übertragen diese Probe ins ganze Haus. Die wird also überall zu hören sein. Es wird weiterhin ein kurzes Solo geben, ein Posaunensolo im Foyer. Und zu fortgeschrittener Stunde legt The Man vom Orgel und
Matthias Vater und Alina, hoffe ich, auf.
Und die
60s-Musik.
Die spielen deutsche Lieder von 68 bis 98.
So, ja, deutsche
alles, was
Lieder.
Klingt ja gemein, aber.
Naja, also deutsche Lieder, was hier auch in englischer Sprache produziert wurde, sei es Bonnie M. oder The Lords oder was weiß ich noch, vielleicht auch noch ein bisschen.
Aber die Musik wird sich auf alle Fälle an
Techno.
Barbara Klemm orientiert, eben von 68 bis
Punk.
98. Genau,
ja.
Alles. Neue deutsche Welle, Schlager. Hoffe ich.
Mit Schlager hat es ja weniger gehabt, ne? Eher
ja.
Dann so Musikantenstadel.
Oh nein.
Was hast du gesagt?
Also alle, die das nicht ertragen können, dann immerhin in die Klanginstallation, in den Installationsraum
vom
Frankfurter Hörspielautor Christoph Martin flüchten und sich dort die Klangcollage aus 20 Kompositionen anhören und entspannen.
Und vielleicht wird sonst alles erträglicher mit dem Essen und Trinken, was es heute Abend
gibt. Ach ja, genau, sollte man ja auch noch anschauen.
Also es gibt ein schwarz-weißes Menü.
Bohnensuppe.
Schwarze Bohnen mit Creme fraiche. Blutwurst mit Kartoffelpüree.
Da verzehre ich mich jetzt schon danach.
Schwarze Sesamsticks mit Käse, weißem Käsedip und Mohrenköpfe.
Mohrenköpfe?
Ja, und als Getränk gibt es zur Auswahl
Cola.
Ein Glas
Cola und Milch.
Rotwein oder Bier.
Ja, das ist aber
wir
nicht
konnten den. Ja, aber wir konnten, das war das
Man
nächste.
Sollte Milch mit rum.
Nein, so Sahne-Cocktails.
Matida di Coco.
Ja. Ja, also wir müssen da nochmal
also
irgendwie,
wirklich.
Also ich glaube, wir müssen da bis heute Abend nochmal dran arbeiten.
Ja,
aber
also
das
ich
alles.
Auch Matida di Coco.
Das ganze Konzert, die beiden Ausstellungen, alle Musik, das Essen, alles inklusive, kostet 25 Mark.
Also es kostet 25 Mark, wenn man.
Ab 19 Uhr, aber mit Essen, Musik und.
Und Petra Roth Handschlag.
Genau. Und wir würden auch lächeln, oder? Wenn wir heute Abend da sind, werden wir auch ein bisschen grinsen.
Ja. Das auf jeden Fall.
Vielleicht kurzes Programm. Um 7 ist die Eröffnung.
Ja.
Mit Petra Roth.
Da gibt es eine Ansprache.
Ja. Grußworte von unserer Oberbürgermeisterin.
Ja.
Eine.
Für die Leute mal kurz einen Zeitplan. Das geht so bis 7:15, 20 nach.
Dann gehen wir alle gemeinsam hoch.
Um 7:30 so kurz.
Gucken uns zum ersten Mal die Installation an vom Ensemble. Dann das so eine Viertelstunde. Um 8 Uhr, ab 8 gibt es Essen und Trinken. Da sind die Bars geöffnet. Dann gibt es eben das kurze Konzert um 7:45. Also das läuft alles nicht so auf den Punkt, sondern wenn die Leute da sind und die Stimmung da ist, dann gibt es dann so ein viertelstündiges Konzert im Foyer. Und dann kann man sich entscheiden. Dann bleibt man entweder im Foyer stehen, wenn man sein Glas Wein in der Hand behalten will, weil man ja in den Ausstellungen nicht trinken darf.
Ja.
Und hört sich das Konzert der Dreigroschenoper unten an. Mhm. Oder man geht eben hoch in die Ausstellung und guckt von dort.
Okay,
und jetzt guckt die Barbara.
Mal. Ja. Ich ziehe hoch.
Hallo? Ja, hallo. Hier ist Andreas. Ich höre gerade eure Sendung. Das hört sich ja super spannend an.
Ja.
Und
wir haben gerade einen anderen Anruf erwartet. Das ist etwas wichtig.
Macht ja nichts.
Pass auf, Frage. Ist das Ganze auch rollstuhlgerecht? Weil ich würde da unter Umständen mit dem Rollstuhl kommen.
Rollstuhlgerecht. Die Schirn ist an sich doch für Rollstuhlfahrer auch eingerichtet.
Selbstverständlich.
Ja, klar. Logisch. Also Schirn, in der Schirn gibt es Aufzüge. Die Eingänge sind Rollstuhlfahrer geeignet. Also dadurch, dass die Schirn ja ein öffentliches Gebäude der Stadt ist, musste man natürlich behindertengerecht dort auch architektonisch arbeiten.
Also kommst du dann heute Abend?
Ja, perfekt. Sieht ganz so aus. Ja,
ach, das wäre toll.
Und ich weiß noch nicht, ob es so passt, aber ich würde sehr gerne kommen.
Ja, das ist doch schön.
Ja, und ja, vielleicht sehen wir uns ja.
Ja, okay. Bis heute Abend. Ciao. Tschüss. So, schon mal ein Besucher gesichert.
Unabhängig davon wollte ich jetzt eigentlich noch was zum Ensemble sagen. Und zwar habe ich gerade hier gelesen, dass das Ensemble 1980 eben gegründet wurde und seine ersten Räume waren in der Schirn. Ich habe mich schon gefragt, warum geht das Ensemble in die Schirn? Warum nicht
ins Bochheimer Depot
oder in die Oper oder sonst wohin? Und es liegt wohl daran, dass die Schirn das erste
Zuhause
des Ensembles gewesen
ist. So ist es, ja. Also die saßen, hatten ihre Büroräume in der Schirn. Es gibt ganz lange Verbindungen. Das Ensemble hat immer wieder zur Eröffnung gespielt. Also es gibt eigentlich lange Bekanntschaften, auch im Haus, früher noch durch die Jugendmusikschule, was heute nicht mehr so der Fall ist. Also in den letzten 20 Jahren hat sich dann natürlich auch eine ganze Menge entwickelt. Und ich glaube, vor 3 Monaten haben wir das erste Mal miteinander gesprochen und da haben wir haben eben die Galerie West, wo die Installation zu sehen sein wird, hatten wir noch zur Verfügung. Diesen Platz brauchten wir nicht für die Barbara Klemm, für die Bilderausstellung der Barbara Klemm. Und das Konzept hat uns gefallen und eigentlich ist auch die Kombination zwischen dem Ensemble und der Ausstellung von der Barbara Klemm fantastisch. Es gibt, das sollte ich vielleicht auch dazu sagen, im nächsten Monat immer wieder Konzerte. Also wer sich dafür interessiert, soll einfach in der Schirn schnell vorbeischauen oder kurz anrufen. Aber es gibt immer wieder Konzerte. Es wird Gespräche geben über Musik. Man wird Filme sehen, was natürlich für die Schirn, im letzten Jahr war ja die große Billy Viola-Retrospektive. Man wird den Film Desert sehen und so gibt es immer wieder die Begegnung zwischen neuer Musik und bildender Kunst, die das Ensemble von Anfang an selbstverständlich in seinem Alltag integriert hat.
Hm.
Das kann man im Prinzip in der Schirn erleben und das ist der Grund, warum es da ist.
Ja. Ja, die Schirn, also vielleicht können wir das auch nochmal dazu sagen, die Schirn lädt ja hauptsächlich auch Ausstellungen und Veranstaltungen in ein. Also es ist ja nicht so, dass tatsächlich eigene Veranstaltungen konzipiert werden, oder
Doch. Gibt
es jetzt demnächst noch Ausstellungen, die, zum Beispiel habe ich irgendwas von dem Frankfurter Kreuz gehört, findet es dieses Jahr noch statt?
Oder? Nein, das findet im nächsten Jahr statt. Also wir hatten in diesem Jahr schon eine große Eigenproduktion, das war die Ausstellung Seelenreich, die symbolistische Kunst, die Ingrid Erhardt, Kunsthistorikerin an der Schirn, konzipiert hat, 2 Jahre entworfen. Diese Ausstellung ist jetzt auf Tournee, die war in Birmingham und ist jetzt in Schweden, in Stockholm zu sehen. Und zurzeit gibt es noch Diskussionen, dass sie weitere Stationen mitmacht. Im Herbst gibt es eine Ausstellung zum Polenschwerpunkt, die 4 Jahreszeiten von der Kunsthistorikerin Bettina Martine Wolter. Und fürs nächste Jahr, hoffen wir doch, wird es ein Abschiedsfest geben, Kaspar König, Herr Ganzert, Helmut Seemann, Frau Tietenberg arbeiten am Frankfurter Kreuz. Und diese Ausstellung wird sich mit den Frankfurter Künstlern, die hier mal Station gemacht haben, beschäftigen.
Ja.
Und es verspricht natürlich sehr spannend zu werden.
Es gibt einen Brummen, damit haben wir nichts zu tun.
Mein Telefon.
Ach, dein Telefon. Ich habe das gar nicht gehört. Ich habe den Kopfhörer auf.
Ah, ich muss gleich aufhören.
Oh, also ja. Hier ist heute, ist ja heute spannendes
Einleben.
Ja, und so gibt es natürlich immer wieder Produktion, aber das Jahr hat 12 Monate und selbstverständlich auch mit dem knappen Haushalt, den die Stadt Frankfurt dem Haus zugedacht hat, kauft man manchmal auch Ausstellungen ein.
Genau, darauf müssen wir noch schnell eingehen. Und zwar wurde der Vertrag von Helmut Seemann ja nicht verlängert. Er hört auf nächstes Jahr und es soll...
Also übernächstes.
Übernächstes, ja. 2002, aber bis 2002 ist geplant, dass Max Hollein, der Sohn des Architekten Hans Hollein, die Leitung der Schirn übernimmt. Und viele befürchten, dass in der Stadt jetzt durch Max Hollein eine Form der Guggenheim-Janisierung...
Was ist denn das?
Die arbeiten gerade im Guggenheim und in vielen Städten, auch Bilbao, glaube ich, und anderen werden jetzt Guggenheim-ähnliche Museen gebaut.
Schön,
und
da freue ich mich.
Ja, aber ich meine, das Problem ist, das kommt mit so einer Form von Internationalisierung daher und sehr oft passen gerade diese Guggenheim-ähnlichen Gebäude überhaupt nicht in das Stadtbild. Also
du meinst so wie McDonald's-Filialen
genau,
über
McDonald's.
Oder alle Esso und Dingstankstellen sehen gleich aus hier.
Ja.
Und da Ella auch, hey. Passt doch nach Frankfurt. Retortenmuseum fehlt hier noch. Torte haben wir schon, jetzt brauchen wir eins aus der Retorte.
Ja, es gab ja schon vor kurzem eine Diskussion Kulturpolitik Frankfurt Kulturmeile mit Wandreike und anderen und da kam ja auch nicht viel bei raus.
Die haben doch kein Geld.
Ich glaube nicht, dass ein neues Gebäude für die Schirn entstehen soll.
Das nicht, aber die Schirn halt internationaler. Ich meine, sie ist doch jetzt schon tatsächlich...
Naja. Schon etwas arm.
vielleicht, wenn man den Kontoausstand, aber man darf einfach mal sagen, 200.000 Leute waren bis jetzt schon in der Schirn, seit 1. Januar bis heute.
Nein, ich meine, das wäre doch mit dem Guggenheim gar nicht so schlecht. Ich meine, fließender Geldverkehr kann doch nur positiv sein.
Ja, also heute stand ja auch in der FAZ, dass Hollein nur kommt, möglicherweise, wenn die Etats auch stimmen.
Das hört sich ja an wie Museum Ludwig hier.
Ja, genau. Ja, was denkst du, Katja, wie wird das weitergehen? Also Guggenheim-Janisierung in Frankfurt, ja oder nein?
Ich weiß es nicht. Also das ist das Gerücht, Hollein kreist seit 2-3 Monaten durch die Stadt. Heute kann man lesen, dass das jetzt scheinbar ernst wird, dass über einen Vertrag diskutiert wird. Ich erinnere an die Intendantennachfolge in den städtischen Bühnen. Ich glaube, in Frankfurt darf man immer erst die Dinge glauben, wenn sie unterschrieben sind.
Genau, wie der Doktor
also,
drunter ist.
Ich weiß es nicht. Also wir lassen uns überraschen. Und bis dahin machen wir hoffentlich eine gute Arbeit. Das sind 1,5 Jahre. Die bringen noch spannende Projekte.
So, das ist ein Musikzeichen. Oder?
Ja.
Möchtest du noch hier bleiben oder weil du hast
Nein,
gesagt,
ich glaube, ich verabschiede mich jetzt.
Okay,
ich muss einfach die Eröffnung für heute Abend vorbereiten.
Die Mohrenköpfe muss ich noch backen.
Genau. Ja. Alles Handarbeit.
Und die Getränkeauswahl noch festlegen. Und am 20. August kann man noch sagen, 16 Uhr gibt es ein Gespräch. Wie haben Sie das gemacht, Frau Klemm? Ein Gespräch Helmut Seemann mit Barbara Klemm. Ja. Okay,
gut,
wir warten jetzt, ob wir noch ein Interview.
Wir machen jetzt mal mit Musik weiter und so. Wir haben jetzt genug gequatscht und heute Abend wollte ich nur ansagen, um 20 Uhr gibt es auch noch eine Lesung im Hauptzollamt von Herrn Kapielski. Im Hauptzollamt, ja, gleich da in der Nähe von der Schirn.
Domstraße 5.
Genau, da kann man auch hingehen um 8 Uhr dann. Und das ist, glaube ich, der kriegt eine Professur in Nürnberg oder sowas, ne? Kann das sein? Ja, ne?
Mhm.
Aber für was weiß ich jetzt nicht. Performance und bla bla bla, Bildhauerei, ich habe keine Ahnung. Und er ist eigentlich sehr
lustig. Am besten heute Abend.
Ja, und er ist sehr lustig. Also ich denke mal, da kann man auch noch hingehen, wenn man dann erst später in die Schirn möchte und dann nur noch die Musik mitbekommen will, die Sixi-Musik. Genau, da kann man vorher noch auf diese Lesung gehen und ist dann direkt eingestimmt. Gut, also vielen Dank.
Ja,
Dank
euch. Wir sehen uns später.
Ja.
Bis später. Tschüss.
Ja, tschüss.
Ciao.
Musik.
Ja.
Ich tanze, also bin ich. Ich tanze und folge dir. Und folge ich dir, ist das nicht für das, was du denkst? Es ist für den Tanz, nicht fürs Leben. Guckst nicht so traurig und bemühe dich nicht, mir ständig zu sagen, dass du nur mich liebst. Ich lege mich nicht fest, ich verspreche gar nichts. Mich killt man nicht mit einem Blick. Ich tanze, also bin ich. Ich tanze und folge dir. Und folge ich dir, ist das nicht für das, was du denkst. Es ist für den Tanz, nicht fürs Leben. Du kannst es versuchen, vielleicht gefällst du mir. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Nicht nach dem Tanzen fangen zu lassen. Von wem das weiß ich nicht, na warum nicht von dir? Ich tanze. Ich tanze. Ich tanze. Ich tanze. Ich tanze. Also bin ich. Ich tanze und folge dir. Und folge ich dir, ist es nicht für das, was du denkst. Es ist für den Tanz, nicht fürs Leben. Es ist für den Tanz, nicht fürs Leben. Es ist für den Tanz, nicht fürs Leben. We'll be right back.
Menschen, die Decke kommt runter. Und der Teppel wird immer tiefer und die Wörter und ihre Bedeutung.
Ja, das
der
war...
Wahnsinn.
Oh ja, der Wahnsinn.
Ist eine Reise zur Hölle. Das Gehirn erkrankt und schwankt in immer neue Dimensionen, da, wo die bösen Nächte wohnen.
Ganz großen Vertreterin der, sag ich mal, 80er Jahren. Und das Lied war eben Hermann. Und das habe ich deswegen ausgewählt, weil wir ja gestern auf der Barbara Klemm Ausstellung waren und ich in dem Foto von Barbara, wo es um die Stadtbahn West geht, wo sich links die Polizisten, ich war schon bunter, Polizeibeamte und rechts die Stadtbahn West Besetzer gegenüberstanden in so einem Graben, mittendrin groß und breit meinen Ex-Freund entdeckt habe. Mein Ex-Freund.
Hermann,
und es ist so unglaublich, alles ein bisschen unscharf und vermummt, aber Hermann steht da wie ein Riese und schaut besonnen über den Graben. Und so wie ich ihn mal gekannt habe, sehr entspannt und verwuschelt. Bisschen dreckig und süße 17 war er damals und fand ich großartig. Ich habe mich sehr gefreut, weil er ja auch kurz danach verschwunden ist, irgendwie, weil er denn keinen Zivildienst der Bundeswehr machen wollte. Also hat er sich verdünnisiert. Dann kurz später, 2 Jahre später, und man hat nichts mehr gehört, bis er sich dann wieder nach 8 Jahren aus Frankreich gemeldet hat, wo in einem Obdachlosenheim im Wald lebt und wollte Holzspielzeug produzieren und hat sich verliebt in die Obdachlosenheimleiterin, die auch wohl so in seinem Alter war. Und sie haben schon ein Kind hervorgebracht jetzt und wollen Holzspielzeug schnitzen und das dann auf dem Markt dort auf dem Dorf verkaufen. Also das ist jetzt eine Hermanns Geschichte, sage ich mal, einer der Stadtbahn West Besetzer.
Ja, Katja Hilbig meinte gerade noch, ganz am Anfang sieht man Nordhof, Bernd Nordhof.
Ganz am Anfang, wo? Hier, auf welchem Foto? Bei Politikern?
Genau.
Hey.
Bei Schröder oder so.
Aber nicht bei der NPD.
Nein, dann lass
bei Schröder.
Der junge Schröder. Nee,
da ist. Ach, im Moment, ich weiß, wo es ist. Ja, ja.
Da im Hintergrund sieht man Nordhof.
Der dürfte auch schon da sitzen.
Da.
Tatsächlich, aber es könnte auch jemand anders
einer
sein.
Mit Bart.
Das Foto ist von 1979, ja.
Mhm.
Und der Typ da hinten sieht aus wie Nordhof heute. Findest du nicht?
Ja.
Also ich meine,
nur vielleicht so, ist er nicht ein bisschen grau geworden?
Vielleicht hat er irgendwelche Pillen gegessen. So. Gibt es doch jetzt so Engine-Eiser, wo man dann nicht so schnell altert. Also der Katalog ist auch ganz hübsch. Also mein Lieblingsfoto unter anderem ist ja auch Helmut Schmidt, Sommerfest Bonn 1977 mit drei halbnackigen Glitzer 70er Jahre Mädchen,
Go-Go
Girls, und er sieht aus wie Frank Sinatra, oder?
Mm.
So, die Mädchen sind alle ein bisschen größer wie er, ne? So im Kopf größer.
Ja, also es gibt noch weitere Bilder, wie zum Beispiel Joschka Fischer bei der Turnschuhvereinigung.
Jetzt gibt's hier Telefon. Mal, geh mal dran, so.
Ja, Clem, ich habe alles
in
der Redaktion. Ich hoffe, es klappt noch.
Ja, wir sind noch auf Sendung und wir haben auch gerade den Katalog durchgeblättert und über die einzelnen Bilder gesprochen.
Ja.
Das heißt, zum Beispiel Joschka Fischers Turnschuhvereinigung ist uns in die Hände gefallen und dann hat Anja Czoska Turnschuhvereinigung.
Ja. Vereidigung. Schön. Also, beide seine Reiz.
Genau.
Also, ja.
Anja Czoska hat einen alten Freund von ihr auf einem Stadtbahn-West-Foto.
Mein Ex-Freund.
Ja.
Hermann, das ist einer mit Bart bei den Stadtbahn-West.
Ganz vorne steht er.
Gut.
Hermann.
Der mit dem nackten Oberkörper?
Nein, der mit dem kaputzen Sweatshirt, mit dem Bart.
Ja, muss ich gucken. Ich habe gerade das Buch da vor mir und werde ihn finden.
Ja, ja. Das ist Grabenfoto, wo sie auf einen VW-Bus gestiegen sind.
Ja, genau, und sich das ist das, ja. Von oben runter, ja.
Genau. Also,
ah ja, da ist ein netter junger Mann mit Lockenkopf.
Genau, das ist er. Aus Bensheim angereist, extra in die Stadt beim Fest.
Ja.
Ja, also was wirklich klasse ist bei den Fotos, dass sie es ja immer wieder geschafft haben, einen besonderen Blick auf die Demonstration oder auch Politiker zu werfen. Und wir haben uns gefragt, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Liegt es daran, dass sie eben als FAZ-Bildjournalistin dort bei vielen Veranstaltungen gewesen sind und dadurch einfach eine privilegierte Position hat? Oder war es einfach Ausharren?
Das ist Ausharren. Das hat mit der FAZ in dem Sinn gar nichts zu tun und bei den Demonstrationen schon überhaupt nicht. Da war das eher hinderlich, weil die Studenten natürlich da nicht keine erfreuten FAZ-Leser zu der Zeit waren.
Ja.
Aber sagen Sie, die Sendung kommt jetzt noch? Oder?
Wir sind live.
Sie sind live dabei.
Ja, wir sind lustig. Live dabei.
Ja. Von das machen Sie ja sehr nett, muss ich sagen. Gut, dann machen wir mal weiter.
Ja. Also und auch ein Foto einer Demonstration.
Die Kaiserstraße war das.
Kaiserstraße.
Wo die alle sich so eingehakt haben.
Ja, ich kenne das sehr gut.
Ja. Und da haben sie, ich frage mich immer, wie macht man das? Die Leute rennen auf einem zu, man stellt die Entfernung ein und drückt ab, aber das muss ja innerhalb von 2 Sekunden gehen, weil dann ist es unscharf.
Ja, sie müssen immer ein bisschen schneller sein noch als die Demonstranten und dann stehen bleiben und mal kurz durchatmen und gucken, dass sie es ins Bild kriegen. Also das waren wirklich zum Arbeiten ganz schwierige Zeiten, aber es hat auch Spaß gemacht.
Mhm.
Also es war immer sehr turbulent.
Ja, es wird also bei Ihren Bildern gesagt, Sie erfinden keine Bilder, Sie finden das Motiv. Und ich glaube auch gerade bei den Vorwände, Wände und Nachwände Bildern ist das wirklich so eine ganz besondere Prägnanz, die Sie da getroffen haben an deutscher
Geschichte.
Oder Geschichte.
Ja, also ich denke, es kommen da viele Sachen zusammen. Sie müssen einmal wissen, was los ist, ja, was passiert, und dann muss man sich überhaupt erstmal vor Ort begeben. Das sind ja auch so die Dinge, dass man weiß, wo was ist und dass man dann auch tatsächlich hinfährt oder hinfliegt. Und dann ist es die Arbeit, da zu sehen und zu gucken, wie sich was entwickelt. Und da muss man immer dranbleiben. Und das ist Knochenarbeit, aber dann ab und an also wenn es dann läuft, nicht, dann fängt es an, sich zu, dass man den Blick sich schärft und dass man eben manches versucht, dann entweder von oben es zu fotografieren, zum Beispiel dieses 4. November-Bild, wo das Transparent so runterhängt, so halb oval, und die Massen auf mich zulaufen. Da stand ich auf einem Wagen, wo eine Musikergruppe saß, die lauter Trauermärsche gespielt hat. Und weil ich dachte, ich möchte die Masse haben von, das war ja doch damals wirklich ungeheuerlich, am 4. November, wo die Intellektuellen da und auch viele, viele andere Bürger auf die Straßen sind und man noch gar nicht wusste, was nun passiert und ob die Polizei dazu schlägt. Und da habe ich dann, weil das Transparent natürlich immer stramm gezogen war, durch Zeichen denen gezeigt, sie sollten es mal hängen lassen, damit ich eben den Blick nach hinten habe, also in die Tiefe. Ja. Und dann hinterher, das ist dann in so einem Moment, habe ich eventuell das nicht direkt gesehen, sehen Sie noch oben die S-Bahn und dann transparent von Interflug Europa, Afrika, Asien, Amerika. Ja. Ja. Alles Orte, wo die nicht hinkonnten.
Ja.
Ja? Also damit hat es dann nochmal eine andere Symbolik bekommen oder eine andere. Also so.
Also mir ist immer aufgefallen bei Ihren Fotos, das wirkt alles so entspannt. Also ich meine, man sieht zwar die Leute da, was sie da machen, es ist wie so ein Schnappschuss, aber das Foto an sich, das kann man sich ganz entspannt angucken, ja?
Ja.
Die Leute, die zeigen immer alle eine Gefühlsregung oder sind mitten im Satz oder beschäftigt. Aber das Foto selbst ist entspannt. Wie machen Sie das, dass Sie, wenn Sie einen Auslöser drücken, dass Sie dann entspannt sind?
Also ich nehme mich ziemlich zurück.
Ja.
Am liebsten ist mir, wenn man mich nicht sehen würde, was natürlich gar nicht geht. Sie müssen eigentlich eine Ruhe bewahren. Und das habe ich eigentlich während der Studentenrevolte gelernt. Ja. Ich war am Anfang zu sehr involviert und habe dann gemerkt, dass mir hinterher das Material fehlte, weil ich gar nicht zum Fotografieren kam oder so eng drin war, dass es keine guten Bilder gab.
Ja.
Und dann habe ich gelernt, mich da rauszunehmen ein Stück und die Sache von einem Beobachterpunkt sozusagen zu betrachten. Und da ergeben sich dann eben Bilder, so wie bei der Stadtbahn West, also wo ich sonst zwischen die Fronten geraten wäre, wo man dann von oben eben beide Parteien kriegt. Und wenn einem dann noch plötzlich, wenn man dann sieht, wie diese Helme von den Polizisten auch noch eine Komposition in das Bild rein gibt, weil das wieder so eine Schlangenlinie quer durchs Bild geht, das ist natürlich dann toll. Dann hat man also sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Ja, das ist ja oft bei Ihren Fotos, dass es da Komposition gibt.
Ja.
Vielleicht unabsichtlicherweise, aber wahrscheinlich intuitiv dann genauso ausgewählt und abgedrückt. Ne? Das kann ja auch sein, dass man so ein Geheimnis hat, dass man genau sowas arrangiert.
Ja, mein Vater war Maler gewesen.
Ach so, genau, da hat man vorhin auch schon, genau.
Ja, Fritz Klemm, ja.
Ja, und der hat mir gesagt, am Anfang, als ich so anfing zu fotografieren und in der Zeitung er die Bilder dann sah, wie hast du das wieder hingekriegt mit dieser Komposition? Aber das hast du ja im Bauch, das weißt du gar nicht.
Das sieht man aber.
Ja, wenn man es dann weiß, also gut, irgendwann weiß man es natürlich, dass man drauf achten kann. Und da kann man manchmal durch eine Verschiebung seines Standpunktes schon, wenn man Zeit dazu hat und wenn das, was man fotografiert, auch sich sozusagen einem niemand dazwischenläuft, was ja immer passiert, dann kann man da schon das bisschen sich suchen.
Ja, also was ich auch noch spannend finde in der FAZ, wenn man so Zeitungen durchblättert, haben auch die Fotos, gerade auch weil es ein kleineres Format ist, so eine Art Beiläufigkeit. Und in der Ausstellung selbst, durch das große Format, durch die Schwarz-Weiß-Bilder, die aneinandergereiht sind und eine Epoche ja dann darstellen,
ja,
finde ich, wirken ihre Bilder tatsächlich auch erst richtig. Also ja, so, als wären die tatsächlich nicht für die Zeitung fotografiert worden.
Ja.
Haben Sie da noch eine eigene Intention dazu?
Nein, ich habe immer nur, wenn ich solche Sachen mache, ich habe nie an die dran gedacht, an Museen oder sonst was, sondern es war immer für mich das Wichtigste, den Artikel gut zu bebildern, den Auftrag für die Zeitung gut zu machen, also weil es einfach auch mein Spaß ist und es ist natürlich schön, wenn der Name drunter steht und es ist auch noch irgendwie, möchte man dann auch natürlich die Qualität halten. Mhm. Und das ist über diese lange Zeit nicht leicht.
Ja. Ja.
Also ja, weil das einfach ein Beruf ist, wo viele sehr gute Kollegen da sind, die gut fotografieren und wo man immer wieder auch die Konkurrenz eben sehen kann. Sie, am nächsten Tag sind in anderen Zeitungen die Kollegen vertreten, dann guckt man, was haben die aus dem Ereignis gemacht und was hat man selber gemacht.
Ja.
Und das ist so ein Anreiz, aber wenn dann hinterher eins dabei ist, wo man sagen kann, man kann das wirklich in den Rahmen und an der Öffentlichkeit zeigen, ist das wunderbar, dann freut man sich. Aber das kommt halt auch nicht so oft vor, dass einem wirklich, also was ganz Besonderes glückt. Jetzt sind es 30 Jahre, die Sie da an der Wand hängen sehen. 30 Jahre intensiver Arbeit, obwohl das ganze Ausland ja nicht dabei ist. Ich habe ja viel in Lateinamerika und im Osten gearbeitet, in Russland und in Südafrika und
ja, Sie müssen permanent unterwegs gewesen sein.
Ich war die ersten 10, 15, 20 Jahre sehr viel unterwegs, ja. Mhm. Und dann habe ich eben gutes Archiv, aus dem ich lebe, wie ich das so nenne.
Ja.
Wo man dann, wenn die Sachen, zum Beispiel muss ich jetzt ganz schnell für die Zeitung für morgen, wenn ich irgendwas finde, noch aus China raussuchen zu einem Artikel. Und deswegen bin ich da oben auch hängen geblieben in der Redaktion und habe sie, muss ich gestehen, völlig vergessen gehabt.
Ja, das Problem ist jetzt, wir sind am Ende der Sendung.
Ja, gut.
Aber vielen, vielen Dank, weil echt noch ein schönes Interview.
Ich hoffe, das hat gereicht.
Genau, vielleicht sind Sie heute Abend auch da zum Ensemble Modern.
Bin ich, ja, werde ich da sein.
Kann man sich
dann nett, wenn Sie sich, wenn Sie mich ansprechen.
Oh ja, das machen wir dann.
Gut, ich hoffe, tschüss.
Ja, bis
heute Abend. Ja,
tschüss.
Bis dann, ciao.
Tschüss. Okay, das war die One Pussy Show und jetzt geht's weiter mit den Nachrichten vom Deutschlandfunk.
Bei dem Anschlag wurden nach jüngsten Berichten 7 Menschen getötet und fast 100 weitere zum Teil schwer verletzt. Die Bombe war gestern Abend in einer Fußgängerunterführung in der Innenstadt detoniert. Der russische Präsident Putin rief die Bevölkerung zur Einigkeit im Kampf gegen den Terrorismus auf. Nach der CDU-Vorsitzenden Merkel haben sich auch führende Arbeitnehmervertreter für die Entlassung von Rechtsextremen aus dem öffentlichen Dienst ausgesprochen. Der Chef des Deutschen Beamtenbundes, Geier, sagte in Bonn, Mitarbeiter